Guy de Maupassant. Pariser Abenteuer. Gibt es ein brennenderes Gefühl für eine Frau als die Neugier? Was gäbe sie darum, das, wovon sie geträumt, kennenzulernen und zu erleben? Wenn die ungeduldige Neugierde einer Frau einmal geweckt ist, ist sie aller Dummheiten, jeder Verrücktheit fähig. Sie wird alles wagen, vor nichts mehr zurückschrecken. Ich rede von den Frauen, die wirklich Frau sind, von jenem dreifachen Geiste beseelt, der äußerlich kalt und vernünftig erscheint, in Wirklichkeit jedoch versteckt drei Eigenschaften birgt, den immer unsteten Weibessinn, List im Schäferkleide der Unschuld, jene spitzfindige, gefährliche Kunstgriff der Scheinheiligen, endlich reizende Gemeinheit, köstliche Niedertracht, wundervolle Treulosigkeit, kurz alle jenen gottlosen Eigenschaften, die den einen Liebhaber, wenn er leichtgläubig und dumm ist, zum Selbstmord treiben, während sie den anderen bezaubern. Die Frau, deren Geschichte ich erzählen will, war eine kleine, bis dahin in ihrer Naivität anständige Provinzialin. Ihr Leben lief, äußerlich unbewegt in ihren vier Pfählen dahin, zwischen einem vielbeschäftigten Manne und zwei Kindern, die sie tadellos erzog. Aber ihr Herz bebte vor ungestillter, quälender Sehnsucht nach irgendetwas, das sie selbst nicht kannte. Immer dachte sie an Paris. Sie verschlang die Zeitungen und was darin stand von Festen, Toiletten, Vergnügungen, weckte in ihr stürmische Wünsche. Am wundersamsten erregten sie die kleinen Notizen voller Andeutungen, die geschickt halb verschleierten Sätze, die etwas ahnen ließen von sündhaft ausschweifenden Freuden. Von Weitem schien ihr Paris wie ein Traum von wunderbarer, verderbter Üppigkeit. Und in den langen Nächten, wo ihr das regelmäßige Schnarchen ihres Gatten ein Wiegenlied sang, ihres Gatten, der mit der Schlafmütze auf dem Schädel an ihrer Seite auf dem Rücken lag, da dachte sie an jene berühmten Männer, deren Namen auf der ersten Seite der Zeitungen oft genannt wurden, gleich leuchtenden Sternen am dunklen Himmel. Sie stellte sich das geniale Leben dieser Leute vor, voller Schwelgereien, voll antiker Orgien, von furchtbarer Sinnlichkeit, voll heimlicher Ausschweifung der Sinne, nicht auszudenken. Die Boulevards erschienen ihr wie der Abgrund menschlicher Leidenschaften, ihre Häuser bargen Rätsel seltsamer Liebe. Sie aber fühlte, dass sie alt wurde, alt ohne anderes vom Leben gehabt zu haben, als immer die langweilige, gleichmäßige Tretmühle derselben häuslichen Pflichten, Glück des Daheims geheißen. Sie war noch hübsch. Das stille Dasein hatte sie erhalten wie eine Winterfrucht im verschlossenen Schranke. Nur verzehrt war sie, zerquält, aus dem Gleichgewicht gebracht durch heimliche Wünsche. Und sie fragte sich, ob sie denn in die Grube fahren sollte, ohne diese verbotenen Früchte nur ein einziges Mal gekostet zu haben, ohne sich auch nur einmal in den Strudel der Lüste von Paris zu stürzen. Da bereitete sie mit langer Ausdauer eine Reise nach Paris vor. Sie fand einen Vorwand, ließ sich durch Verwandte einladen und reiste, da sie ihr Mann nicht begleiten konnte, allein ab. Als sie angekommen war, dachte sie sich einen Grund aus, gegebenenfalls zwei Tage oder vielmehr zwei Nächte fortbleiben zu können. Sie behauptete, Freunde wieder getroffen zu haben, die draußen in einem der Vororte wohnten. Dann ging sie auf Entdeckungen. Sie durchstreifte die Boulevards, aber sie sah nichts als das gewerbsmäßige Laster der Straße. Sie beobachtete die großen Cafés und studierte aufmerksam die kleine Korrespondenz im Figaro, die ihr jeden Morgen wie ein lockendes Licht zur Liebe erschien. Doch nichts brachte sie auf die Spur der wilden Feste von Künstler und Künstlerin, nichts verriet ihr den Tempel der Ausschweifungen, den sie verschlossen wähnte durch ein Zauberwort, wie in den Märchen von Tausend und einer Nacht, wie die Katakomben Roms, wo der verfolgte Glaube heimlich seine Wunderfeiern hielt. Durch ihre Verwandten, kleine Bürgersleute, konnte sie mit keiner jener Berühmtheiten bekannt werden, deren Namen in ihrem Kopfe schwirrten. Schon gab sie alle Hoffnung auf, als ihr der Zufall zu Hilfe kam. Als sie eines Tages die Rue de la Chaussée d'Antin ging, blieb sie vor einem Laden stehen, wo jene japanischen kleinen Sächelchen auslagen, die in ihrer Buntheit das Auge erfreuen. Während sie die spaßhaften, winzigen Elfenbeinarbeiten, die farbenleuchtend eingelegten Vasen, die seltsamen Bronzen betrachtete, hörte sie im Inneren des Ladens die Stimme des Besitzers. Er zeigte unter vielen Bücklingen, einem kahlköpfigen, wohlgenährten kleinen Herrn mit grauem Bart, eine riesige, dickbäuchige Pagode. Es sei ein Unikum, meinte er. Und in jedem Satz posaunte er wie mit Trompetenstoß einmal den Namen des Kunstfreundes aus, einen berühmten Namen. Die übrigen Käufer, junge Frauen, elegante Herren, warfen verstohlen einen schnellen Blick ehrerbietiger Würdigung zu dem bekannten Schriftsteller, der seinerseits nur sehnsüchtig die Pagode beachtete. Sie gaben sich an Hässlichkeit nichts nach, wie Kinder eines Schoßes. Und der Kaufmann sagte, »Herr Jean Varin, Ihnen würde ich das Ding für 1000 Franken lassen, das kostet es mich selbst, von anderen verlange ich 1500 Franken, aber mir liegt an der Kundschaft des Herrn Künstler, darum mache ich Ihnen Vorzugspreise, Sie beehren mich alle, Herr Jean Varin, gestern noch kaufte Herr Busnach eine große antike Schale, neulich erst habe ich an Herrn Alexandre Dumas 2 solche Leuchter verkauft, sie sind schön, was? Sehen Sie mal, wenn Herr Solar das Ding da sähe, das Sie in der Hand haben, wäre schon weg, Herr Varin.« Der Schriftsteller schwankte unschlüssig. Der Gegenstand reizte ihn, doch er dachte an den Preis. Dabei kümmerte er sich so wenig um die neugierigen Blicke, als ob er in der Wüste allein gewesen wäre. Sie war zitternd eingetreten, beinahe frech das Auge auf ihn gerichtet. Nichts fragte sie danach, ob er schön sei, elegant, jung. Es war ja Jean Varin in eigener Person, Jean Varin. Nach langem Kampf und schmerzlichem Zögern stellte er die Figur auf den Tisch mit den Worten, »Nein, das ist zu teuer.« Der Kaufmann verdoppelte seine Beredsamkeit. »Aber Herr Jean Varin, zu teuer! Das ist seine 2000 Franken unter Brüdern wert!« Der Schriftsteller gab traurig zurück, indem er die Pagode mit den Emaillaugen betrachtete.
»Das glaube ich schon, aber es ist mir zu teuer!«
Da packte sie närrische Keckheit. Sie trat vor und sagte, »Für wie viel geben Sie mir das Ding da?« Der Kaufmann entgegnete erstaunt,
»1500 Franken, meine Dame!«
»Ich nehme es!« Bis dahin hatte sie der Schriftsteller nicht einmal bemerkt. Nun drehte er sich hastig um und musterte sie beobachtend, blinzelnd von Kopf zu Fuß. Dann blickte er sie schärfer an, mit Kenneraugen. Sie sah reizend aus. Das Feuer, das bis dahin in ihr geschlummert, hatte sie heute beliebt und lieh ihr seinen Glanz. Und dann konnte eine Frau, die für 1500 Franken eine Nippessache kauft, nicht gerade die erste Beste sein. Da wandte sie sich zu ihm in einer Regung reizenden Zartgefühles und sagte mit bebender Stimme, »Entschuldigen Sie, ich bin wohl voreilig gewesen, vielleicht waren Sie noch nicht schlüssig?« Er verbeugte sich,
»Ich war schlüssig, gnädige Frau.«
Ganz bewegt antwortete sie, »Jedenfalls, wenn Sie Ihre Ansicht ändern sollten, so werde ich Ihnen das Stück jederzeit überlassen, ich habe es nur gekauft, weil es Ihnen gefiel.« Er lächelte, sichtlich geschmeichelt.
»Woher wissen Sie denn, wer ich bin?«
Da erzählte sie ihm von ihrer Bewunderung, sprach von seinen Werken und redete wie ein Wasserfall. Bei der Unterhaltung hatte er sich auf ein Möbel gestützt und richtete auf sie seine durchdringenden Augen, im Bemühen, sie zu erraten. Ab und zu, wenn neue Käufer eingetreten waren, rief der Kaufmann, der glücklich war, diese lebendige Reklame zu haben, vom anderen Ende des Ladens herüber,
»Bitte schön, Herr Jean Varin, sehen Sie mal das an, gefällt es Ihnen?«
Dann wandten sich alle Köpfe herum und es überlief sie kalt vor Wonne, so im intimen Gespräch mit einem berühmten Manne gesehen zu werden. Das machte sie förmlich trunken, und sie wagte ein Äußerstes wie ein Feldherr, der den Sturm befiehlt. »Herr Varin, wollen Sie mir eine Freude machen, eine sehr große Freude. Erlauben Sie mir, Ihnen diese Pagode als Andenken anzubieten an eine Frau, die Sie leidenschaftlich bewundert und die Sie nach diesen 10 Minuten nicht wiedersehen.« Er lehnte ab. Sie bestand darauf. Er widerstrebte höchlichst belustigt unter herzlichem Lachen. Da sagte sie eigensinnig: »Gut, dann bringe ich Sie Ihnen sofort selbst. Wo wohnen Sie?« Er wollte seine Adresse nicht angeben, aber sie fragte den Händler darum, erfuhr sie, bezahlte ihren Kauf und lief zu einem Wagen. Der Schriftsteller hinterdrein, sie einzuholen, denn er wollte sich dem nicht aussetzen, ein Geschenk von jemandem zu erhalten, den er nicht kannte. Er erreichte sie, als sie gerade in den Wagen sprang, stürzte nach und fiel beim plötzlichen Anziehen des Pferdes beinahe auf sie, dann setzte er sich verdrießlich an ihre Seite. Er hatte schön bitten, in sie dringen, sie blieb unbeugsam. Als sie an seine Tür kamen, stellte sie folgende Bedingungen: »Ich erlasse es Ihnen, das da anzunehmen, wenn Sie versprechen, heute alles zu tun, was ich will.« Das schien ihm so komisch, dass er sich einverstanden erklärte. Nun fragte sie: »Was machen Sie gewöhnlich um diese Zeit?« Er zögerte ein wenig, ehe er antwortete: »Ich gehe spazieren.« Da befahl sie mit fester Stimme: »Also, ins Bois de Boulogne.« Sie gingen. Er musste ihr alle bekannten Damen zeigen, vor allem die der Halbwelt, mit allen Einzelheiten über ihr Leben, ihre Gewohnheiten, ihr Haus, ihre Laste. Es begann Abend zu werden. »Was machen Sie sonst um diese Zeit?« fragte sie. Er antwortete lachend: »Ich trinke meinen Absinth.« Da entgegnete sie ernsthaft: »Herr Varin, so trinken wir unseren Absinth.« Sie traten in ein großes Boulevardcafé, wo er Kollegen zu treffen pflegte. Er stellte ihr alle vor. Sie war verrückt vor Freude und immerfort summte ihr das Wort im Hirn: »Endlich, endlich!« Die Zeit verstrich. Sie fragte: »Ist's jetzt etwa Ihre gewohnte Essenszeit?«
»Jawohl, gnädige Frau.«
»Schön, Herr Varin, dann wollen wir zu Tisch gehen.«
Als sie das Café Bignon verließen, meinte sie: »Was machen Sie abends?«
Er blickte sie starr an. »Das kommt darauf an. Manchmal gehe ich ins Theater.«
»Gut, Herr Varin, so gehen wir ins Theater.«
Sie besuchten das Vaudeville. Durch seine Vermittlung umsonst und zu ihrem höchsten Stolze ward sie auf dem Balkon-Fauteuil vom ganzen Hause an seiner Seite gesehen. Nach der Vorstellung küsste er ihr galant die Hand.
»Gnädige Frau, ich muss mich noch für diesen reizenden Tag bedanken.«
Sie unterbrach ihn.
»Was pflegen Sie sonst nachts, um diese Zeit zu tun?«
»Nun, ich gehe nach Haus.«
Sie fing an zu lachen mit einem Zittern im Ton.
»Schön, Herr Varin, wir wollen also zu Ihnen gehen.«
Sie redete nicht mehr. Ab und zu schauderte sie zusammen von Kopf zu Fuß, indem sie abwechselnd der Wunsch überkam, zu fliehen oder zu bleiben. Im Grunde ihres Herzens war sie aber doch entschlossen, alles auszukosten. Auf der Treppe klammerte sie sich ans Geländer vor innerer Erregung. Er stieg atemlos voran, einen 5-Minuten-Brenner in der Hand. Sobald sie im Zimmer war, zog sie sich schnell aus und schlüpfte ins Bett, ohne ein Wort zu sprechen. Dort wartete sie, an die Wand gedrückt. Aber sie war unerfahren, eben wie die Ehefrau eines Provinznotares, er aber anspruchsvoller denn ein Pascha. Sie verstanden sich nicht im geringsten. Da schlief er ein. Die Nacht strich hin, nur vom Tick-Tack der Wanduhr unterbrochen. Sie lag unbeweglich und dachte an die Nächte daheim, und beim gelben Licht einer chinesischen Laterne betrachtete sie, unsägliche Traurigkeit im Herzen, neben sich diesen kleinen, rundlichen Mann, der auf dem Rücken lag und dessen kugelförmiger Leib die Bettdecke hob gleich einem gefüllten Luftballon. Er schnarchte, dass es klang wie Orgelgebraus, wie langdauernde Schnauben, wie die komischsten Erstickungsanfälle. Seine paar Haare machten sich die Ruhe zunutze und sträubten sich auf die abenteuerlichste Art, als hätten sie die ewig gleiche Lage auf diesem nackten Schädel satt bekommen, dessen Verheerungen im Haarwuchs sie verstecken sollten. Und aus dem Winkel seines halboffenen Mundes zogen Speichelfäden. Da sich endlich das Frührot ins Zimmer stahl, stand sie auf, kleidete sich lautlos an und hatte schon halb die Tür geöffnet, als das Schloss kreischte und er erwachte. Er rieb sich die Augen, als er seine Schlaftrunkenheit überwunden und ihm die Erinnerung des ganzen Erlebnisses wiedergekommen war, fragte er.
»Nun, Sie gehen?«
Sie blieb stehen und stotterte verlegen. »Es ist ja morgen.« Er richtete sich auf.
»Hören Sie mal, nun muss ich Sie aber etwas fragen.«
Sie antwortete nicht und er fuhr fort.
»Sie haben mich höllisch in Erstaunen gesetzt seit gestern. Seien Sie mal aufrichtig und gestehen Sie mir, wozu Sie das alles gemacht haben, denn ich kapiere die ganze Geschichte nicht.«
Sie trat leise näher und jungfräuliches Rot stieg ihr in die Wangen. »Ich wollte das Laster kennenlernen. Nun schön ist es nicht.«
Und sie entfloh, eilte die Treppe hinab und stürzte auf die Straße. Ganze Reihen von Straßenkehrern kehrten. Sie kehrten die Bürgersteige und den Fahrdamm, indem sie den Kehricht in die Gosse fegten. Immer mit dem gleichen regelmäßigen Schwung, wie Schnitter auf der Wiese, trieben sie den Schmutz im Halbkreis vor sich her. Von Straße zu Straße fand sie sie wieder, gleich ausgezogenen Hampelmännern automatisch schreitend. Und ihr schien, als wäre auch aus ihr etwas hinausgekehrt worden, als wären ihre überhitzten Träume in den Rinnstein, in die Gosse gefegt. Atemlos, erstarrt kam sie zu Hause an. Nur die Erinnerung im Hirne jenes Besenschwunges, der Paris reinfegte am Morgen. Und als sie in ihrem Zimmer war, weinte sie bitterlich. Erwacht. Seit 3 Jahren war sie verheiratet und hatte seitdem noch nie das Tal von Ciry verlassen, in dem ihr Mann 2 Spinnereien besaß. Ruhig, kinderlos, glücklich lebte sie dahin in ihrem unter Bäumen versteckten, von den Arbeitern das Schloss genannten Hause. Herr Vassin, der viel älter war als sie, war ein guter Mann. Sie hatte ihn gern und nie war ihr ein böser Gedanke gekommen. Den ganzen Sommer brachte ihre Mutter in Ciry zu. Sobald die ersten Blätter von den Bäumen fielen, kehrte sie nach Paris zurück, um dort den Winter zu verleben. Jeanne hustete immer ein wenig, wenn der Herbst kam. Dann stiegen 5 Monate hindurch die Nebel aus dem engen Tal, das ein Fluss durchschlängelte. Erst wogten leichte Dünste über die Wiesen und machten alles einem großen Teiche gleich, aus dem die Dächer der Häuser ragten. Dann schwollen die weißen Wolken flutartig an, umhüllten alles und machten das Tal zum Spuklande, in dem die Menschen wie Schatten umhergeisterten, ohne auf 10 Schritt einander zu erkennen. Die dunstumwogten Bäume ragten förmlich beschlagen aus der Nässe. Wer auf den einschließenden Rücken schritt und das Tal betrachtete, sah aus den in Höhe der Hügel gelagerten Dünsten die beiden riesigen Essen der Werke des Herrn Vassin auftauchen, die Tag und Nacht 2 Schlangen schwarzen Rauches zum Himmel spien. Das war das einzige Lebenszeichen aus dem Loche, das ausschaute, als sei es mit Watteflocken angefüllt. Als nun dieses Jahr der Oktober wiederkehrte, riet der Arzt der jungen Frau, sie möchte doch den Winter in Paris bei ihrer Mutter verleben, denn die Luft im Tal könnte ihrer Lunge schaden. Sie ging. Während der ersten Monate dachte sie fortwährend an ihr Haus, das sie verlassen. Daran hing sie mit allen Fasern der Gewohnheit. Seine Einrichtung war ihr vertraut und das stille Dasein dort. Dann gewöhnte sie sich an das neue Leben, fand Geschmack an Festen, Diners, Soireen und Bällen. Bis dahin hatte sie sich ihr Mädchenwesen bewahrt, etwas Unentschlossenes, Schläfriges, einen etwas schleppenden Gang, ein wenig müdes Lächeln. Nun wurde sie lebhaft, heiter, vergnügungssüchtig, man schnitt ihr die Kur. Das Gerede der Herren machte ihr Spaß, sie spielte mit ihren Huldigungen, im Gefühl ihrer Sicherheit und weil sie nach ihren Eheerfahrungen genug hatte von der Liebe. Der Gedanke, sich den plumpen Liebkosungen der Herren der Schöpfung hinzugeben, zwang ihr ein mitleidiges Lächeln ab und einen gelinden Schauder. Sie begriff nicht, wie sich Frauen, die an ihren rechtmäßigen Gatten gebunden waren, dazu hergeben konnten, sich von einem Fremden eine entehrende Berührung gefallen zu lassen. Ihren Mann hätte sie noch zärtlicher geliebt, wenn sie wie 2 Freunde miteinander gelebt hätten und sich mit dem keuschen Kuss eines Seelenbundes begnügt.
Aber all diese Artigkeiten machten ihr Spaß. Diese Augen, die Wünsche äußerten, die sie gar nicht teilte. Diese offenen Anträge, diese Erklärungen ins Ohr, wenn es vom Diner in den Salon zurückging. Diese so leise gestammelten Worte, dass man sie beinahe erraten musste und die sie doch ganz kalt ließen an Leib und Seele, wenn sie auch heimlich ihrer Koketterie schmeichelten und in ihrem Herzen ein zufriedenes Feuer entfachten, das sich ihre Lippen färbten, ihr Auge glänzte und ihre geschmeichelte Weibesseele leise zusammenschauerte. Sie liebte diese Zwiegespräche abends am Feuer im dunkelnden Salon, wo die Männer bitten, stammeln, zittern, niederfallen aufs Knie. Ihr war es eine neue, ungeahnte Freude, diese Leidenschaft zu sehen, die sie nicht berührte, Nein zu sagen durch Wink und Wort, die Hand zurückzuziehen, aufzustehen, kalt lächelnd nach der Lampe zu klingeln und mit anzusehen, wie der, der ihr zu Füßen gelegen, sich bestürzt und wütend erhob, wenn er den Diener kommen hörte. Sie hatte ein trockenes Lachen, das die heißen Beteuerungen erstarren ließ, harte Worte, die wie ein Guss kalten Wassers auf die glühenden Versicherungen fielen und einen Ton, der den hätte in den Tod treiben müssen, der sie bis zur Raserei liebte. Zwei junge Männer von allem verfolgten sie hartnäckig, beide ganz voneinander verschieden. Der eine, Herr Paul Peronel, war ein großer, eleganter Mensch, galant und verwegen, ein Glückspinsel, der zu warten verstand, um den rechten Augenblick zu fassen. Herr d'Avancel, der andere, zitterte, wenn er sich ihr nahte, wagte kaum seine Zuneigung zu zeigen, folgte ihr aber wie ihr Schatten, indem er durch verliebte Blicke und durch seine fortwährende Gegenwart seine stillen Wünsche verriet. Den ersten nannte sie Kapitän Fracassa, den anderen das treue Schaf. Und das treue Schaf machte sie zu einer Art von Sklaven, der ihr folgte auf Schritt und Tritt und den sie sozusagen als Diener benutzte. Hätte ihr einer gesagt, sie liebte ihn, so würde sie laut aufgelacht haben. Und doch liebte sie ihn auf eigene Art. Da sie ihn fortwährend um sich sah, hatte sie sich an seine Stimme, an seine Bewegungen, an sein ganzes Wesen gewöhnt, wie man sich eben an die Menschen gewöhnt, mit denen man zusammenlebt. Oft träumte sie von ihm, so wie er im Leben war, milde, zart, ihr ganz ergeben. Und beim Erwachen fühlte sie sich noch ganz im Traum, glaubte noch seine Stimme zu hören und ihn bei sich zu fühlen. So dass sie einmal, vielleicht lag sie im Fieber, mit ihm allein unter Bäumen im Grase. Er sagte ihr Schmeicheleien, hielt ihre Hände und küsste sie. Sie fühlte die Wärme seiner Hand und den Hauch seines Mundes und strich ihm, als müsste es so sein, das Haar. Und wie man im Traume ein anderer ist als in der Wirklichkeit, so war sie zärtlich gegen ihn in stiller, tiefer Neigung, glücklich seine Stirne zu berühren und ihn an sich zu ziehen. Allmählich umarmte er sie, küsste ihr Wangen und Augen, sie wehrte sich nicht, ihre Lippen begegneten sich, sie ward sein. Und eine Sekunde überströmte sie, wie die Wirklichkeit es nicht kennt, ein übermenschliches Glück, ideal und sinnlich, zum Wahnsinnigwerden, dass sie es nie vergaß. Zitternd, rasend wachte sie auf und fühlte sich so von ihm gefangen und in Banden geschlagen, dass sie nicht wieder einschlafen konnte. Als sie ihn wieder sah, der keine Ahnung hatte von dem, was er angerichtet, fühlte sie die Röte in ihre Wangen steigen, und während er ihr schüchtern von seiner Liebe erzählte, dachte sie unausgesetzt, ohne den Gedanken loswerden zu können, an ihren seligen Traum. Sie liebte ihn mit seltsamer Neigung, raffiniert und wollüstig, immer an ihren Traum denkend, obwohl sie Angst hatte vor der Erfüllung der Sehnsucht ihrer Seele. Endlich merkte er es. Sie gestand ihm alles, sogar die Furcht, die sie vor seiner Liebe empfand, und ließ ihn schwören, sie zu schonen. Er schonte sie. Lange Stunden überschwänglicher Liebe lebten sie miteinander, wo nur die Seelen sich umschlangen. Entnervt, kraftlos, wie im Fieber trennten sie sich dann. Mitunter fanden sich ihre Lippen und mit geschlossenen Augen genossen sie diese lange, dennoch keusche Umarmung. Sie wusste, dass sie nicht mehr lange festbleiben würde, und da sie nicht fallen wollte, schrieb sie ihrem Mann, Sie möchte zu ihm zurückkehren, um ihr stilles, einsames Leben wieder aufzunehmen. Er schrieb ihr einen trefflichen Brief, in dem er ihr widerriet, mitten im Winter zurückzukehren und sich dieser jähen Luftveränderung, den eisigen Talnebeln, auszusetzen. Sie war empört und niedergeschmettert über diesen vertrauensseligen Mann, der die Kämpfe ihres Herzens nicht ahnte und nicht begriff. Der Februar war mild und freundlich, und wenn sie es auch vermied, lange mit dem treuen Schaf allein zu bleiben, so nahm sie doch ab und zu seinen Vorschlag an, in der Dämmerung mit ihm eine Wagenfahrt um den See zu machen. Den Abend schien es, als ob alle Säfte sich in den Bäumen zu neuem Leben regen müssten, so lau war die Luft. Das kleine Coupé fuhr Schritt, die Nacht sank herab. Eng aneinander geschmiegt, saßen sie Hand in Hand, und sie sagte sich, nun ist's aus, ganz aus, nun bin ich verloren. Denn sie fühlte Wünsche in sich aufsteigen und jenen zwingenden Liebesdurst, ganz wie in ihrem Traum. Immer wieder fanden sich ihre Lippen, hingen aneinander, ließen sich los, um sich wieder zu begegnen. Er wagte es nicht, sie in ihre Wohnung hinaufzubegleiten, und nahm an der Tür Abschied von ihr, die schwach geworden war und ganz verwirrt. Oben im Dunkel des kleinen Salons erwartete sie Paul Peyronel. Als er ihre Hand berührte, fühlte er, wie sie im Fieber glühte. Da begann er zart und schmeichelnd mit halblauter Stimme zu ihr zu sprechen und lullte ihre sich verzehrende Seele ein durch süße Liebesworte. Sie hörte ihn an und antwortete nicht. Sie dachte an den anderen, glaubte, ihn zu hören, meinte wie im Traum, ihn an ihrer Seite zu fühlen. Nur ihn sah sie. Für sie gab es keinen anderen Mann mehr auf der Welt. Und wenn sie zusammenzuckte bei den drei Worten, »Ich liebe dich«, war es ihr, als ob sie der andere sagte. Er ihre Hand küsste, sie an sich presste, wie eben noch im Wagen, als ob er die berückenden Liebesworte spräche, sie ihn umfasste, an sich drückte, zu sich zog mit aller Kraft der Seele, mit aller verzweifelten Glut ihres Leibes. Als sie aus dem Rausch erwachte, stieß sie einen furchtbaren Schrei aus. Der Kapitän Fracassa kniete neben ihr und dankte ihr glühend, während er ihr aufgelöstes Haar mit Küssen bedeckte. Sie rief, »Hinaus, hinaus, hinaus!« Und da er nicht begriff, was geschah, und sie noch einmal zu umarmen suchte, entwand sie sich ihm und stammelte, »Sie sind ehrlos! Ich hasse Sie! Sie haben mich gestohlen! Hinaus!« Bestürzt erhob er sich, nahm seinen Hut und ging. Am andern Tage kehrte sie in das Tal von Cirée zurück. Ihr Mann war überrascht und machte ihr Vorwürfe über diesen unüberlegten Streich. »Ich konnte fern von dir nicht mehr leben«, sagte sie. Er fand ihr Wesen verändert, fand sie trauriger als früher, und als er sie fragte, »Was hast du denn? Du scheinst unglücklich zu sein. Hast du irgendeinen Wunsch?« antwortete sie, »Nichts, nur die Träume sind schön im Leben.« Das treue Schaf besuchte sie im folgenden Sommer. Sie begrüßte ihn ohne Verlegenheit und ohne Bedauern, denn sie begriff plötzlich, dass sie ihn nur im Rausch geliebt, aus dem sie Paul Peyronel jäh gerissen. Aber der junge Mann, der sie noch immer anbetete, wandte sich ab und dachte, »Die Frauen sind wirklich wunderlich, unbegreiflich und sonderbar.«